zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Mein Name ist Claudia Linzel und ich freue mich sehr, dank dieses Podcasts auf spannende Menschen der deutschsprachigen Kunst- und Kulturszene zu treffen. Pablo Picasso behauptete einst, Musik und Kunst sind die Lichter, die die Welt lenken. Welche Erfahrung erlebt man also, wenn Kunst und Musik in den Kontext gesetzt werden? Was geschieht mit mir, mit dir, mit uns, wenn man experimentelles Musizieren in den Kunstraum bringt? Welche Instrumente, welche Werke und welche Personen bedarf es dafür? Kann man dort traditionelle Grenzen zwischen KünstlerInnen und ZuhörerInnen auflösen? Kommt, wir reisen gemeinsam und mit dieser Folge nach Mönchengladbach, in das Museum Abteiberg und in die Ausstellung Kunsthalle for Music und machen uns dort mit Hilfe von Susanne Titz, Direktorin des Hauses und Kuratorin der Ausstellung, Gianmarco Hölk, Kurator der Ausstellung, sowie Ari Benjamin Mayers, Komponist, Künstler und Gründer von Kunsthalle for Music, gemeinsam ein Bild dieser Live-Music-Ausstellung. Doch bevor wir uns der nomadischen Institution, dem Fluxus und dem Kennenlernen meiner heutigen Gäste zuwenden, möchte ich mich erst und ganz herzlich bei der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West bedanken. Denn ihrer Unterstützung ist die Realisierung dieser Episode zu verdanken. Und nun zu euch, liebe Susanne, lieber Gianmarco und natürlich lieber Ari. Welche biografischen Töne waren für euch prägend und haben euch hierher geführt?
Biografische Töne aus der Kindheit oder biografische Töne aus der Kunst? Das alles ist ja etwas, wo sich die Frage stellt, auf welche Musik stoßen wir denn dann heute? Wenn wir uns etwas anhören, jetzt in der Situation der Kunst, dann kommt, glaube ich, das Interessanteste in der Musik daher, dass wir so viel aus unserer eigenen und auch aus der biografischen Realität in die Kunst reintransportieren. So ähnlich wie die Bilder, also wie Andy Warhol eine Brillo-Box in die Kunst geschleppt hat, so könnte jetzt ein Song von den Beatles oder könnte auch irgendein Stück, das wir irgendwo biografisch verbinden, in die Musik und auch in die Kunst hineingebracht werden, die jetzt gerade performt wird in der Kunsthalle for Music.
Und wenn ich dich jetzt ganz persönlich frage, welche Momente waren für dich besonders prägend?
Auf jeden Fall ist für mich sehr prägend gewesen, mit der Kunst von Fluxus und Beuys aufgewachsen zu sein und sehr früh als Kind eigentlich die Kunst als Party erlebt habe. Also für mich war eigentlich auch Kunst immer Gegenwart und es war immer etwas, was unmittelbar stattfand, wo wir auch mitgespielt haben als Kinder. Aber das ist bestimmt auch eine sehr spezielle Biografie, weil lustig ist, dann jetzt in einem Haus zu sein, in dem man das ausstellt, sammelt, vermittelt, dazu forscht und meine Perspektive jetzt natürlich auch eine ganz andere ist. Vielleicht kann ich da anekdotisch auch anschließen. Ich habe als Kind beispielsweise gedacht, Englisch wäre eine Kunstsprache. Und ich habe dann beschlossen, selber Englisch zu sprechen. Und der Auslöser war, dass die Beatles Obla di Obla da gerade im Radio immer hatten. Das war mein Lieblingssong. Und für meine Eltern war es sehr schwierig zu erklären, dass das nun jetzt kein Englisch ist, dieses Obla di Obla da. Für mich war das als 4-5-Jährige absolut klar. So habe ich im Grunde das erste Mal Englisch gelernt.
Ja.
Lustig. Und bei dir, Gianmarco, was hat dich so geprägt?
Ich denke, dieser grundsätzliche Bezug zu Musik, der war schon ziemlich früh da. Alleine irgendwie durch musikalische Früherziehung, diese Erlebnisse, zu denen man von den Eltern irgendwie auch vielleicht ein bisschen gezwungen wird. Man wird auch ein bisschen zu seinem Glück gezwungen. Stellt man dann später fest, dass es das eigene Glück vielleicht auch war. Und eigentlich habe ich mich sehr lange eher mit Musik und Theater auch beschäftigt, mit Gesang vor allen Dingen sehr stark. Habe viel auch mit im Bereich eben so darstellender Kunst gearbeitet und bin dann erst in zweiter Instanz zur Kunstgeschichte gelangt. Auch nicht komplett davon abgekoppelt, überhaupt nicht. Ich habe diesen Bezug zum Theater, auch gerade zum Düsseldorfer Schauspielhaus, das mir irgendwie auch immer sehr stark am Herzen gelegen hat. Und das junge Schauspiel, was vor allen Dingen ein junges Publikum irgendwie ansprechen soll, das habe ich immer beibehalten, das habe ich auch heute noch beibehalten. Das ist trotzdem immer noch da geblieben, aber ich habe es eben nochmal mehr erweitert. Nochmal auch, genau wie Ari eigentlich, glaube ich auch, die Möglichkeiten irgendwann entdeckt, die in der bildenden Kunst verhaftet sind oder die vielleicht eine größere Offenheit beinhalten. Und so bin ich ein Stück weit zum Kunstgeschichtsstudium gekommen und hatte noch Literaturwissenschaften parallel studiert, hatte auch im ersten Semester noch Musikwissenschaft. Und das Ganze hat sich jetzt in letzter Instanz wahnsinnig gut, ohne dass ich es selber so geplant habe oder dass ich selber wusste, als ich mich am Museum Ab Thalberg beworben habe, dazu geführt, dass ich jetzt in dieses Projekt irgendwie auch hineintauchen durfte und ja, das jetzt endlich eröffnet ist.
Wie schön, dass du jetzt hier in dieser Ausstellung all deine Leidenschaften von Anbeginn an einen kannst. Das führt mich zu dir, Ari. Total neugierig bin ich, ja, wie du von New York nach Deutschland gekommen bist. Eigentlich ist der Weg doch andersrum. Warum bist du nach Deutschland gekommen und was hat dich in New York geprägt?
Dazu habe ich auch eine Anekdote, wenn du das so erzählst.
Na klar.
Ist es so, ich bin mit Musik groß geworden. Mein Vater ist Musiker, Jazzmusiker und es gab ein Klavier zu Hause. Das heißt, ich habe mit vier angefangen mit Klavier. Für meinen Vater als Jazzmusiker war es aber dennoch sehr wichtig, dass ich eben klassische Musik lerne. Ja, weil das ist ein bisschen komplex, wie das manchmal ist zwischen Eltern und Kindern. Sie sagen, ne, mach ein anderer, mach wie mir, aber anders und lernt das richtig. Und das heißt, ich habe dann mit 4 quasi angefangen, klassisch zu studieren, Klavier. Dann habe ich relativ früh angefangen zu komponieren. Und dann irgendwann ein bisschen später, Teenagerzeiten, musste ich dirigieren, weil als Jungkomponist natürlich spielt erstmal niemand deine Werke, musst du selber machen. Deshalb musste ich dirigieren lernen und dann war diese klassische Trio, also Klavier, dirigieren, komponieren, irgendwie da. Und das habe ich dann studiert, erst an Juilliard und dann später an Yale und dann schließlich Peabody Institute in Baltimore. Parallel dazu aber, das war die Musik, was ich studiert habe. Ich habe es auch, ich liebe es auch immer noch auf eine Art, aber parallel war ich immer interessiert in für experimentelle Musik. Fluxus war auch sehr früh bei mir ein Begriff, auch sogar Rockmusik. Ich spielte auch selber in Bands. Also ich will damit sagen, ich hatte immer so eine gewisse Schizophrenie. Und ich denke, manchmal fast alles, was ich mache, kommt irgendwie aus dieser grundlegende Schizophrenie zwischen damals es hieß High Art, Low Art, Musik, Kunst sogar. Ne? Also alles kommt irgendwie aus diesen sehr frühen Spaltungen, wo ich gemerkt hatte, ich liebe die eine, studiere, aber es war auch damals kaum möglich, was anderes zu studieren. Heute hat sich ein bisschen geändert, wobei es immer noch so heute, dass wenn man ein Instrument studieren will oder so, sehr oft ist das dann, man studiert klassisch. Also es gibt kaum andere Wege eigentlich. Und genau, und aus dieser sozusagen Schizophrenie, da habe ich dann weitergearbeitet und ich bin erst mit 19 nach Deutschland gekommen, nach München und deshalb, weil ich eine sehr klassische Dirigierlehre hatte, der Laszlo Halasch, der ist längst gestorben, der war damals schon alt, wirklich so Old World Maestro. Und er hat gesagt, okay, du wirst Dirigent werden, du musst nach Deutschland.
Ist Deutschland so berühmt für Dirigenten?
Schon. Damals, weil Deutschland hat vor allem ein sehr klares System für Dirigenten, was wir in Amerika zum Beispiel gar nicht haben. Deutschland, man fängt an, vielleicht als Hospitant oder irgendwie in ein Opernhaus oder bei einem Orchester, man assistiert, man wird dann gerade bei der Oper, weil ich habe auch Operdirigieren studiert, man wird Korrepetitor mit Dirigierpflicht, Assistentdirigent, also es gibt wirklich einen Weg nach oben, wenn man so will. Und natürlich hat Deutschland halt viele bedeutende, sehr bedeutende Opernhäuser und so weiter. Und dazu kam aber, dass meine Lehrer damals, Laszlo Halasch, der wie gesagt sehr alt war, der war sogar ein Lehrer von Wolfgang Sawallisch. Und Wolfgang Sawallisch war zu der Zeit GMD Bayerische Staatsoper. Und deswegen hat er mir damals wirklich fast wie in so ein Charles Dickens Buch oder so tatsächlich einen Brief in der Hand gegeben. und gesagt, du musst nach München, du musst diesen Brief Wolfgang Sawallisch geben und er wird dich dann einstellen, quasi als Assistent oder irgendwas.
Was stand denn in dem Brief drin?
Ich habe es nie gelesen. Oh. Das war zu und es dauerte natürlich ein paar Tage. Ich habe es wirklich gemacht, was ich heute denke, wow, Wahnsinn, dass ich das wirklich und dass meine Eltern das alles, habe ich das wirklich gemacht. Ich bin dann brav zu der Bayerischen Staatsoper, Bühneneingang, gesagt, hallo, ich habe einen Brief. Und die wollten natürlich gar nicht davon hören. Und dann musste ich draußen für den Bühneneingang, habe ich einfach jeden Tag gestanden und gewartet. Endlich kam dann Sawallisch und dann 10 Minuten später, okay, sie können nach oben. Und dann musste ich ein bisschen Klavier für ihn spielen und so. Und dann war ich quasi dann als Assistent für die Sommeroper.
Und du kommst da aus New York mit den Jazz-Eltern, alles irgendwie frei, ja, experimentell. Und dann kommst du, ich vermute, wenn ich richtig rechne, so Ende 80er, Anfang 90er nach München, das deutsche Dirigententum. Da musst du dich doch eigentlich
schon ganz
irgendwie ein bisschen
Das wollte ich aber auch. Ich meine, das meinte ich vorher. Ich hatte beides. Das ist genau das. Ne? Und ich glaube, das kann man, das werde ich vielleicht jetzt nicht tun, aber man könnte auf jeden Fall zu der Arbeit, die ja von mir zum Beispiel, die jetzt in dieser Ausstellung, Künstler für Music, es gibt Arbeiten von vielen Künstlern, Komponisten, aber mehr Arbeiten von mir und viele von meiner Arbeiten, die leben irgendwo zwischen sehr präzise komponiert, sehr genau komponiert, sehr präzise geprobt und dennoch eine gewisse Freiheit, also sogar diese Schizophrenie zwischen Freiheit und aber was eher so ein bisschen stringenter und formeller. Aber auch das hat mich total interessiert und fasziniert damals. Und das stimmt schon, dass Wolfgang Sawallisch damals, es war kein besonderer lustiger Mann oder so, aber ich habe wahnsinnig viel gelernt und das war eine ganz tolle Erfahrung. Vor allem die Oper war so, das war einfach so toll, in München in einer Stadt zu sein, wo zum Beispiel die Oper, das war so wichtig. Ich glaube, heute immer noch, aber damals, ich glaube, vielleicht sogar mehr. August Everding, der war der es war auf die erste Seite von die Zeit. Was macht er? Oder irgendwelche Geld wurde gestrichen. Und alle Münchner fast gefühlt waren sauer darüber. Also, ein aus Amerika kommt, das kenne ich nicht. Ich meine, wir haben in New York haben wir natürlich Metropolitan Opera und so, aber das ist, ja, leider immer gesehen als was für Reichen, für Elitären. Natürlich ist das ein bisschen so. Auch in München ist das, aber es gab auch billige Tickets und es hat mich beeindruckt, wie unterschiedlich das Publikum eigentlich war. Und das fand ich toll. Und dann bin ich aber zurück. Er hat mich sogar eine Position angeboten. Aber ich war 19, habe gerade angefangen an Yale. Und ich dachte, das könnte ich nicht bringen, auch meine Eltern gegenüber zu sagen, ich verlasse Yale und bleibe in München und so. Also es war verlockend, aber ich bin zurück. Habe weiter studiert, auch so ein Masters. Und dann, das war dann 96, 97, habe ich ein Fulbright Grant bekommen für Deutschland, weil es hat mich immer noch so fasziniert, was ich da erlebt hatte in München. Nur dann dachte ich, okay, München kenne ich, ich muss nach Berlin, weil Berlin war natürlich Ende der 90er, ne, spannendste Stadt der Welt. Und deshalb, wegen dieser Erfahrung mit 19, eigentlich bin ich nach Berlin Ende der 90er mit einem Fulbright-Stipendium.
Aber jetzt sind wir ja nicht in Berlin, sondern in Mönchengladbach, im Museum Abteiberg. Liebe Susanne, magst du meinen HörerInnen und mir das Museum einmal vorstellen?
Dieses Haus hat eine ganze Menge mit Fluxus zu tun und auch mit dieser Erweiterung von Kunstbegriffen in den 1960er Jahren. Denn es wurde gebaut von einem Museumsdirektor, der auf jeden Fall eine ganz andere Art von Museum wollte und dann zusammen mit einem Architekten dachte, der auch eine ganz andere Art von Architektur wollte. Das waren Johannes Kladders und Hans Hollein. Und Johannes Kladders hat ab 1967 in Mönchengladbach ein Programm realisiert in einem ehemaligen Patrizierhaus. Das ist ein Programm, das ist inzwischen eben weltberühmt, weil Leute wie Gerhard Richter oder Marcel Brotas und auch Josef Beuys ganz, ganz frühe sehr wichtige Ausstellungen dort hatten. Es war immer ortsspezifisch und es hatte sehr viel damit zu tun, zum Beispiel auch eine Ausstellung einfach einmal als ein Spektakel zu realisieren und die Gegenwart und die Realität auch in den Museumsraum hineinzuholen. Und als die beiden dann 1972 begannen, dieses Gebäude zu entwerfen, da wurde auch ganz schnell klar, dass Hans Hollein eigentlich vor Augen hat, anders als in traditionellen Museen, sehr viel über die Betrachtung nachzudenken und über das Im-Raum-Sein. Und so ist das Haus eigentlich so gebaut, dass die Räume sehr unterschiedlich sind, dass es überall Promenaden gibt und dass ich eigentlich als Besucherin auch ständig das Gefühl habe, ich sehe und werde gesehen und ich erlebe mich selber in diesem Raum. Das hat letztlich auch Auswirkungen auf die Akustik. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen ins Gespräch gekommen, Ari und ich, irgendwann einmal, weil es so darum geht, ja, in welchen Räumen macht man eigentlich Musik? Und was ist auch eine Möglichkeit, mit Musik in der bildenden Kunst nochmals neu nachzudenken? Weil die Musik auch, ich glaube, jetzt gerade wieder in der Gegenwart eine extrem wichtige Rolle hat in der Kunst. Und in dieser Architektur der sehr offenen Räume auch, ist es natürlich auch ein besonderes Ereignis geworden. Wir haben eine ständige Verbindung zwischen Sammlung und Ausstellungen, weil es gar keinen Ausstellungsbereich gibt. In später gebauten Museen wurde es eigentlich wieder sehr klassisch. Da hat man nämlich überlegt, man macht eine Präsentation der Sammlung und man macht Ausstellungen und diese Ausstellungen haben einen eigenen Trakt oder zumindest einen eigenen Raum. Was Johannes Kladders und Hans Hollein damals vorhatten, war, dass man auf alles guckt und vor allen Dingen mit den eigenen Augen blickt und dass man unter Umständen auch selber erst erschließen muss, was ist das eigentlich, was ich da sehe. Es gibt zum Beispiel keine Wandtexte bei uns, es sei denn, wie jetzt auch mit Ari Benjamin Meyers, es sind künstlerische Texte. Es sind wirklich auch dann Bestandteile eigentlich des Objekts, des Werks. Ansonsten geht es bei uns sehr stark um die Aktivierung des Publikums. Und das ist eine Idee, die, wenn wir jetzt auch in unsere alte Sammlung Anders reingucken, Sammlung Archiv Anders, wo alles Mögliche aus den 60er, 70er Jahren auch ausgestellt ist, dann sehen wir, dass es damals zum Beispiel sehr viel auch um das Spielen ging. Es ging damals um Musik. Und wir haben eigentlich ideale Räume genau dafür, auch diese weiteren Begriffe von Kunst weiter zu verfechten, weil es unter Umständen auch bedeutet, in diesem Haus heute können wir nochmals darstellen, worum es alles in der Kunst gehen kann und auch nach Auffassung von Künstlerinnen und Künstlern gehen sollte. Es ist eben etwas, wo wir als Betrachtende auch Bestandteil sind. Wir gehören mit dazu, das Publikum produziert ja auch in dem Moment, wo es da ist, in solch einer Ausstellung, in einem Raum, wo es um die Kunst geht, produziert eben auch das Publikum mit den Effekt. Es gab ja mal von Duchamp diesen schönen Satz, dass das Publikum eigentlich die Kunst macht. Und ich glaube, unser Haus ist dadurch auch sehr speziell. Das ist ja auch etwas, was uns ziemlich berühmt gemacht hat, wo jetzt jüngere Künstlerinnen und Künstler auch sehr neugierig immer wieder sind. Hierher zu kommen bedeutet, eine ganz andere Art von Museum zu erleben bis heute.
Sag mal, Gianmarco, wir zwei sind eben hinaufgegangen zu Sigmar Polke und Gerhard Richter und auch zur Sammlung Anders. Könntest du mir denn anhand von den drei Räumen Fluxus ein bisschen näher bringen?
Also ich glaube, am meisten Sinn Fluxus vielleicht zu thematisieren macht, glaube ich, am meisten über das Schaumagazin, das wir jetzt seit 2018 hier im Museum haben. Diese große Kollektion von Erik und Dorothee Anders, die wahnsinnig viele Objekte enthält, auch sehr viel Archivmaterial aus deren Besitz, die sich jetzt bei uns eben befinden und die wir jetzt in wechselnden Präsentationen in sogenannten Feldversuchen dort etappenweise zeigen und dadurch uns auch diese gigantische Sammlung einfach Stück für Stück erschließen. Und ein sehr großer Bestandteil der Kunst in den 60er Jahren, eben speziell auch dem Netzwerk um Fluxus herum, war eben auch diese Bezüge zur Musik. Und wir haben eine ganze Reihe von KünstlerInnen auch in dieser Präsentation speziell, die jetzt mit Musik im engeren oder im weiteren Sinne auch schon gearbeitet haben und von denen wir jetzt Beispiele eben auch gerade ausstellen. Das sind zum Beispiel KünstlerInnen wie Dick Higgins, der auch sehr stark mit einer grafischen Vorstellung davon, wie man Notation irgendwie darstellen kann, gearbeitet hat. Der hat die Partitur zerschossen. Das zeigen wir jetzt eben unter anderem in einer der Vitrinen. Wir haben auch Arbeiten von Milan Knijak zum Beispiel, seine Broken Music, das ist eine Schallplatte, die eben extrem extrem beschädigt oder eben broken ist und auf die Weise natürlich auch das Akustische sehr stark mit beeinflusst. Und dieser spielerische Aspekt, der da natürlich mitschwingt, genau den findet man eben auch bei der Kunsthalle for Music wieder, wo es auch darum in großen Teilen geht, auch dieses weite Feld, was Musik auch mit anderen Künsten, mit anderen Formen wie bildende Kunst, wie Performance, wie Tanz, was diese ganzen Grenzen dazwischen auch ein Stück weit verschwimmen lässt, was das auch bespielt und ein Stück weit in Frage stellt.
Kunsthalle for Music, das ist jetzt schon so oft gefallen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Kunsthalle for Music ist eine Ausstellung. Ich glaube, das ist erstmal wichtig zu sagen. Das ist der Form von der Ausstellung. Insofern eben ganz, ganz anders als ein Konzert zum Beispiel. Das ist so der erste Punkt. Und man erfährt das wie eine Ausstellung. Man kann kommen, wenn man will. Man kann gehen, wenn man will. Man darf laufen. Es gibt keine Sitzplätzen oder sowas gar nicht. Man geht durch das Haus. Und es ist eine Ausstellung von Live-Musik-Performance. Das heißt, es gibt ein Ensemble von 10 junge so Musiker-Performern mit verschiedensten Hintergründen, mal klassisch, Jazz, Kunst, Tanz. Die haben alle eine gewisse musikalische Background, aber kommen aus verschiedenen Bereichen. Und präsentieren dann eine Ausstellung von über 40 Werke. Diese Werke heißen zusammen das Songbook. Das ist eine Art Sammlung, was ich über die Jahre auch zusammengestellt habe. Es wächst und ändert sich immer. Es kommt dann natürlich neue Künstler dann immer wieder dazu. Und diese Sammlung oder Repertoire, könnte man sagen, musikalisch, wird eben live präsentiert in eine gewisse, sagen wir, Choreografie. Auch eine Art Partitur, dann von mir, wie das Ensemble und wie diese Stücke über den Tag dann ablaufen und auch in die verschiedenen Räume von Museum Abteilberg. Ich glaube, das ist eine Ausstellung, wo es auf jeden Fall, wo es sich lohnt, mehrmals zu kommen, weil es ist immer ein bisschen anders, weil das eben kein Konzert ist. Es ist nicht so, dass man sagen kann, wann ist das Yoko Ono-Stück? Das würde ich sehen. Das kann man nicht beantworten. Weil das ist jeden Tag ein bisschen anders. Das Ensemble auch hat innerhalb von dieser Partitur von mir, hat das Ensemble viel Entscheidungsraum, den Tag zu gestalten. Das heißt, ich glaube, was es aber erlaubt, ist die Möglichkeit, wirklich Musik an sich ein bisschen doch neu zu entdecken, ohne der Druck. Man kann es natürlich wissen. Es gibt auf jeden Fall natürlich einen Guide. Also die Stücke sind dann schon in dem Moment, wo die gespielt werden, annonciert. Das heißt, wir machen kein Geheimnis aus, welche Stücke, aber dass man erstmal nicht weiß genau, was kommt. Wirklich sehr stark im Gegenteil zu einem Konzertprogramm, wo es das Programm steht oder eine Schallplatte, wo die Tracklist. Hier kann man einfach wirklich verschiedene Musikstücke, Performances erleben. Und das macht, ich glaube, einen sehr, sehr großen Unterschied, so wie man Musik sonst rezipiert. Weil man kann selber entscheiden, zu bleiben, zu gehen. Man kann ein Ensemblemitglied vielleicht folgen. Also man kann selber entscheiden, wie man das dann erlebt. Und ist vor allem eine sehr sozialen Erfahrung, denke ich. Also man macht das mit anderen, mit den anderen Besuchern zusammen und in einen sehr aktiven Modus. Nochmal im Vergleich zu einem Konzert, was auch mit anderen Leuten natürlich stattfindet, aber das ist eher passiv sozusagen. Man sitzt im Dunkeln, man schaut auf die Bühne. Hier ist ein sehr aktives Leben. Es gibt sogar ein oder das andere Stück, wo sogar Mitmachen möglich ist. Es ist kein Muss, ich will niemand abschrecken, aber wo man darf mitmachen, mitsingen.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Kunsthalle for Music zu gründen? Hast du da mit besonderen bildenden Künstlern zusammengearbeitet oder? Ich meine, du kommst ja eigentlich aus der Musik.
Ich komme eigentlich aus der Musik, ja. Das Anfang von meinem Weg in der Kunstwelt war tatsächlich in Zusammenarbeit mit anderen Künstlern. Aber ich habe sehr lang darüber nachgedacht, und weil es kam mir immer ein bisschen vor, ich hätte immer ein Problem ein bisschen mit Konzerte, das Konzertformat, gerade für neue Musik, weil ich dachte immer, es ist komisch, eigentlich, dass es gibt eine neue Musik und wirklich eine dringende, aktuelle neue Musik und auch natürlich tolle Komponisten, auch heute, es gibt hunderte. Aber komisch, dass egal wie radikal oder neu, das ist, sagen wir, 98% der Fälle, das Konzertform, was eigentlich eine sehr alte Form ist und es hat sich kaum geändert. Es hat sich, wenn sogar, für meine Begriffe, sogar verschlimmert. Ich meine, im Sinne von, Ja, weil diese Konzertform war immer so Publikum, Bühne und so weiter. Aber wenn man zum Beispiel liest von, was auch möglich ist, zum Beispiel alte Kopien von zum Beispiel Leipzig Musikzeitungen oder sowas, man kann lesen, es gibt Rezensionen von zum Beispiel Beethoven Ohraufführungen oder so, von Beethoven dirigiert. Und diese Konzerte, obwohl formell, also Bühne, Publikum, eine Karte, also die Elemente waren, das Konzert an sich hat kaum was zu tun mit einem Konzert heute. Die Konzerte waren sehr oft 6-7 Stunden lang, weil Beethoven hat eben die Uraufführung von das 4., 5. und 6. Symphonie gegeben und 2 Klavierkonzerte und 2 Arien. Also diese Konzerten waren sehr lang mit vielen Intermissions. Das Publikum, es gab ein so ein adliger Publikum, es gab dann weniger adliger Publikum, es wurde überall gegessen, gespielt sogar, Karten wurde gespielt, es war sehr laut und sehr oft war sogar das Orchester zum Beispiel vielleicht nicht so gut geprobt, das heißt, es wurde sogar fast geprobt, also alle diese Elemente. Also wenn ich das lese, und das ist vielleicht, dann merkt man so ein bisschen meine Person, ich denke, wow, das klingt so super, so spannend. Ich finde es viel, viel lebendiger, spannender, sozialer, transparenter als eben das heutige Konzert, wo es geht um eine gewisse akustische Perfektion, alles still, also diese Heiligkeit. Natürlich, viele Musiker schrecken sich total ab, wenn ich das jetzt sage. Aber solche Berichte, ich dachte immer, wow, wie toll, irgendwie, wie lebendig, wie spannend auch. Also im Sinne von einer Zeit, also wie spannend, dass man gar nicht wusste erstmal, was das ist, dann man wusste, schaffen die das? Was kommt jetzt? Und aus diesem Grund, da habe ich schon sehr lang nachgedacht wegen Alternativen. Vor ein paar Jahren sehr Berlin geprägt, aber so 2004 habe ich sogar sehr viele Sachen in Clubs gemacht, weil ich dachte, vielleicht ist der Clubort, vielleicht ist das ein Ort, weil irgendwie ist es auch sehr physisch, körperlich, Musik natürlich, Kostüme, wenn man so will. Ich dachte, vielleicht könnte das ein Ort sein und habe da verschiedenste Abende gemacht und Sachen ausprobiert mit Live-Musiker, DJs, Kompositionen, fast opernhaften Sachen in Clubs. Bin aber dann peu à peu dann doch mehr in Richtung Kunst durch diverse Erfahrungen mit anderen Künstlern, aber auch mit meiner eigenen Arbeit, die ja immer in diesem Sinne extremer geworden sind. Zum Beispiel eine Früharbeit, das heißt Solo. Das ist für einen Opernsänger, eine Opernsängerin, ein Soprano und ein Zuschauer. Eigentlich eine sehr einfache Idee, nur so eine Arbeit, das war fast unmöglich aufzuführen in Musikkontext, weil die haben alle gesagt, also sozusagen, wir brauchen mehr Zuschauer. Sie kamen hier mit einer Arbeit für einen Zuschauer. Und da hatte ich zum Beispiel das Glück, mit einer sehr kleinen Gallery damals diese Arbeit zu machen. Und dann auf einmal war es gar kein Problem. Es war eine Installation, man könnte warten. Es hat perfekt funktioniert. Und ich dachte, aha, sowas ist möglich in so einem Kunstraum. Auch das Publikum, das war auch sehr interessant, dass auf einmal, es gab Musikpublikum, aber auch Kunstpublikum und mir hat sehr gefallen, wie das Kunstpublikum so ein bisschen so alles wahrgenommen hat. Also leider ist das so in der Musik oft so, dass man reduziert die Musik, es mag komisch klingen, wenn ich das so sage, aber dass man die Musik reduziert auf, wie es klingt nur. Und ich bin die Meinung, Musik ist viel, viel mehr, als wie es klingt. Nur durch Aufnahmen, Schallplatten, CDs, auch Konzerte, die dann perfekt ablaufen. Wir sind eher gewohnt zu denken, der Sound, das ist die Musik. Und ich bin die Meinung, das ist ein Teil von der Musik, aber nur ein Teil. Also es gibt ein sehr wichtiges Zitat, auch ein sehr wichtiger Komponist für mich, Charles Ives. Und der hat sogar in 1913 wohlbemerkt geschrieben, dass so ein Vorwort zu einer Sonate, the way the music sounds may be the least important part of it. Das ist ein Wahnsinnsatz für 1913, weil heute ist es immer noch.
Man bringt es jetzt eigentlich erst mit John Cage so in Verbindung.
Genau,
so erste Cage, Momente, in denen so klar Fluxus, wird.
Da sind wir wieder bei unserem Thema und warum das so schön ist, auch diese Ausstellung hier in Abteiberg zu machen, mit dieser History, was Susanne Tietz schon erzählt hat. Also das kommt irgendwie alles zusammen. Aber ich glaube, man kann darüber reden. Rede ich viel darüber, ich habe auch viel darüber geschrieben. Aber da sind Gedanken, die erstmal gerade fürs eher das Musikpublikum ein bisschen schwer, was heißt das, das Sound ist, was heißt, und da sei, ich glaube, wenn man Kunsthalle für Musik besucht, versteht man das. Also ich hoffe, ich denke, dass man kapiert dann, was gemeint ist. Aber so bin ich zu, und die Kunsthalle für Musik an sich ist ehrlich gesagt in ein Gespräch vorgekommen ist. Ich habe so eine Reihe von Interviews mit die Marie-France Raphael, das wurde dann zu einem Buch, das heißt Music on Display. Und im Gespräch habe ich gesagt, ja, es fehlt uns Komponisten, es fehlt uns ein Ort, wo man spielen kann, wo man frei sein kann, wo man aktiv sein kann. Und ich sage, ja, wir brauchen eine Art Kunsthalle für Musik, habe ich so im Gespräch gesagt. Ich dachte ein bisschen an sowas wie von Cedric Price, Fun Palace und so, dass wir das eigentlich nicht haben, dass wir haben nur sozusagen nur das Konzert, aber wir haben kein Museum. Ich habe gesehen, wie Künstlerkollegen, wie frei die agieren, site-specific und so weiter. Und das habe ich dann gesagt. Und dann hatte ich das Glück, dass die Daphne Ayers, einer Kuratorin, das hieß damals Witte de Witt, heute ist das Kunstinstitut Melli in Rotterdam, sie hat das Buch gelesen und hat mich eingeladen, dann die erste Version von Kunsthalle für Musik zu machen. Da war es offiziell geboren, auch mit das Manifesto, was hier zu sehen wird. Das Manifesto ist dann veröffentlicht und damit ist geboren und nomadisch weitergereist. Und was für mich wirklich sehr, sehr spannend, zum ersten Mal in ein Museum mit einer Sammlung, wo wir auch quasi koexistieren, auch mit der Sammlung und vor allem eben eine Sammlung, was wirklich viel zu tun hat mit dieser Thema und mit Kunsthalle für Musik.
Tritt die bildende Kunst mit der darstellenden Kunst vielleicht auch ein bisschen in Konkurrenz? Und Musik erzeugt selbstverständlicherweise Töne. Was sagen denn eure Restauratoren, wenn die Musik in der Kunstsammlung präsentiert wird?
Wir müssen natürlich darauf achten, was die Musik tatsächlich für Effekte jetzt haben könnte. Und deswegen machen wir auch Tonproben, machen wir auch zum Beispiel Prüfungen jetzt, was Vibration angeht. Und glücklicherweise sind die Betonwände, glaube ich, ziemlich stark auch da drin aufzufangen, solche Effekte. Und es gibt Zonen, in denen kann es lauter sein und es gibt Zonen, in denen muss es leiser sein. Also das ist vielleicht auch so etwas, was jetzt für ein Projekt wie Kunsthalle for Music auch speziell ist, dass man in der Tat sich überlegen muss, wie funktioniert es gut zusammen? Also zum Beispiel gibt es auch ein Publikum, das möchte einfach die Polkes sehen oder das läuft hier durch und hat eigentlich ein Museumserlebnis im Kopf gehabt. Und jetzt aber vom 5. Mai bis zum 23. Juni 2024 wird donnerstags bis sonntags auf jeden Fall irgendwie immer etwas zu hören sein. Das heißt, ich erlebe auch das Museum völlig anders, weil irgendwoher kommt ständig Musik und unter Umständen steht sie sogar neben mir. Und ich glaube, das wird jetzt sehr interessant auch, wie sich das dann entwickelt. Ob zum Beispiel Menschen dann denken, ich komme lieber am 24. Juni wieder und bin wieder in einer ruhigen Situation, nämlich einfach nur zu gucken. Oder ob Menschen gerade genießen, dann in einem Raum zu sein und durch die Musik, die ja ein Zeitmoment in sich hat, anders als vieles in der bildenden Kunst, geht es eigentlich auch immer um Zeit. Es hält mich vielleicht dann auch noch einmal ein bisschen auf und ich bleibe etwas länger und erlebe das Museum tatsächlich als einen Ort, wo ich mich aufhalten kann. Und das ist auch etwas, was in dieser Idee dieses Museums sehr speziell war. Es gibt Sofas, es gibt verschiedenste Zonen, in denen eigentlich die Architektur immer sagt, Mensch, setz dich, du musst auch gar nicht jetzt auf ein Bild gucken, sondern sei einfach da. Und vielleicht ist die Kunsthalle für Musik eine wunderbare Anregung, das noch ernster zu nehmen. Also einfach diesen Ort auch als einen zu erleben, wo ich unter Umständen auch mich überraschen lassen kann, wie das jetzt für mich ist und wo ich etwas erlebe, was sich auch verändert. Und ich könnte mir vorstellen, dass für all das, was wir jetzt auch vorgesorgt haben, es aber letzten Endes eine sehr entspannte Situation wird. Selbstverständlich achten wir sehr auf die Kunst, darauf, dass sie geschützt wird. Aber wir werden wahrscheinlich unheimlich viel Mehrwert auch für die Kunst erleben, also für das, was in der Sammlung ist.
Ja, Susanne Titz hat ja eben auch schon erläutert, inwiefern es auch die Ausstellung verändert. Es verändert aber, würde ich sagen, auch klar, einen selbst als Betrachtende oder als BesucherInnen, die durch die Ausstellung laufen, weil es auch sehr viel eben mit Zeit, mit Tempo zu tun hat. Es gibt Momente in der Ausstellung, wo alle PerformerInnen auseinandergehen und in unterschiedliche Räume abdriften, gleichzeitig performen, unterschiedliche Sachen gleichzeitig zeigen. Es gibt Momente der Kakophonie innerhalb der Ausstellung und es gibt ganz leise Momente, Momente, in denen einfach nur Soli passieren, in denen man selber auf die Art und Weise plötzlich verlangsamt wird in dem Tempo, wie man durch die Ausstellung geht, und dessen wird man sich viel stärker gewahr, indem man selbst von dieser Musik eingenommen wird und selber sich in einer Situation wiederfindet, in der man geleitet wird, in der man manipuliert wird in gewisser Art und Weise, weil die PerformerInnen plötzlich neben einem sind, weil sie an einem vorbeilaufen, weil sie durch die Art und Weise der Musik und des Tempos der Musik einen selbst in der Bewegung und in der Art und Weise, wie man sich in den Räumen bewegt, fortbewegt, die Kunst rezipiert, einfach verändern.
Wie stellt man denn Musik aus?
Auch das ist etwas, wofür es sicherlich mehr als nur eine Antwort gibt. Ari hat jetzt einen Ansatz, den wir hier ausstellen und den wir eben wahnsinnig spannend finden und der darin besteht, das Ganze als Live-Musik eben zu zeigen. Es wird auch Tage geben, an denen keine Live-Musik da ist, wo dann natürlich auch die Frage plötzlich auftritt, dann sind nur die Instrumente zu sehen. Dann ist Equipment zu sehen, technisches Equipment, da sind Partituren zu sehen, da sind alle möglichen Sachen ausgestellt, die mit Musik zusammenhängen und die aber natürlich die Frage auch aufwerfen, wo fängt Musik an? Ist das bereits Musik, was ich da sehe? Die Instrumente, ist das bereits Musik oder fängt die Musik erst in dem Moment an, wo sie aktiviert wird? Auch das wird ja passieren. Ari hat es eben auch schon angesprochen, man erwartet vielleicht, man freut sich wahnsinnig auf dieses Yoko Ono-Stück, und man sieht aber dann nur das Ausstellungsschild, das Objektlabel, wo der Titel des Werkes draufsteht. Aber es ist vielleicht nicht aktiviert. Aber trotzdem ist alles, was dafür gebraucht wird an Equipment, an Material, die Arbeit von Yoko Ono, das ist eine, wo die PerformerInnen während des Spiels eingewickelt werden mit Mullbinden und auf die Art und Weise selber gegen dieses Eingewickeltwerden gegenspielen und gegenagieren. Auch das ein sehr spannender performativer Ansatz, dem Yoko Ono in den 60er Jahren nachgegangen ist, wo dagegen gearbeitet wird und wo die Frage ist, wenn wir jetzt einen Haufen mit Bullbinden sehen, ist das dann auch Musik oder ist nur der Moment, in dem wir die Performance sehen und wir das Spiel hören, ist das die Musik? Also auch das sind Fragestellungen, die wir hoffentlich bei dem Publikum wecken können und die auch noch dafür sorgen werden, hoffentlich, dass nach dem Ausstellungsbesuch noch mehr Fragen entstehen und auch die Lust entsteht, vielleicht nochmal wiederzukommen und diese Fragen nochmal irgendwie zu erkunden und denen nachzugehen.
Hast du denn schon Fragen, die sich in dir formulieren, auf die du vielleicht Antworten finden möchtest?
Ich glaube, jetzt gerade sind es noch so viele Fragen und ich hoffe, dass das über die Ausstellungszeit sich diese Fragen ein bisschen mehr klären werden. Ich bin natürlich einfach wahnsinnig neugierig auch darauf, wie das jetzt aufgenommen wird, wie dieser Zusammenhang mit der Sammlung auch funktionieren wird, welche Synergien, welche Assoziationen dadurch geweckt werden. Und ja, bin vor allen Dingen auch gespannt auf unsere Commissions, weil ich glaube, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt in unserem Gespräch. Es sind auch 3 GastmusikerInnen eingeladen worden, neue Werke für die Ausstellungspartitur zu kreieren. Das sind einerseits Ermin Schmidt, der Gründungsmitglied der Band Can ist, die Ende der 60er Jahre sich formiert hat und sehr stark eben die Elektro-Szene beeinflusst hat, bis heute eigentlich. Also mit Kraftwerk sicherlich die wichtigste Band, wenn es darum geht, um elektronische Musik, um experimentelle Musik in dieser Zeit. Und es wird eben eine Arbeit von ihm werden, die in die Ausstellungspartitur aufgenommen wird, die am Tag der Eröffnung das erste Mal dann eben auch präsentiert wird. Und das Spannende daran ist auch, es ist eigentlich nicht unbedingt ein Präsentieren im engeren Sinne wie bei einem Konzert. Auch da schließt sich so ein bisschen der Bogen zu dem, was Ari eben erzählt hatte in Bezug auf die Konzerte, die eben so ein festes Medium eigentlich oder eine feste Ausdrucksform sind, eine feste Form, in der Musik eigentlich gezeigt wird. Das ist jetzt eben hier nicht der Fall, sondern es ist eigentlich wie eine kontinuierliche Probe. Man kommt gar nicht aus der Probe raus. Wir laden die Commissions ein, hierher zu kommen und das Stück mit dem Ensemble zusammen zu erarbeiten. Und irgendwann reisen die Commissions dann wieder ab und das Stück ist quasi übergeben worden. Aber die Arbeit daran, die setzt sich weiter fort. Und so ist es eigentlich mit allen Stücken, die auch in diesem Repertoire drinstecken, dass die Idee auch sehr ist, eine andauernde Probe zu zeigen und auch die spannenden Aspekte daran zu verdeutlichen, weil in dem Moment, wo etwas geprobt wird, ist es nie abgeschlossen. Es ist immer in Bewegung begriffen, immer fluide. Auch da vielleicht so die Parallele zum Fluxusbegriff und zu einer Kunst, die immer in einer Art von Bewegung verhaftet ist und sich vielleicht auch nicht konkret auf ein Medium oder eine Art Kunst zu lesen festlegen möchte. Und neben Irmin Schmidt haben wir auch Melikan Gombe-Kolongo eingeladen, die unter anderem auch unter ihrem Pseudonym Nkisi bekannt ist und als DJ sehr viel arbeitet, aber auch da einen sehr starken Bezug zur elektronischen Musik hat, Fragen vor allen Dingen auch nach Postkolonialismus stellt, sehr aktuelle Fragestellungen. Und als drittes haben wir Rory Pilgrim eingeladen, der für den Turner Prize letztes Jahr nominiert war und der auch mit einem sozialen Aspekt arbeitet. Das, was Ari jetzt in den letzten Jahren auch im öffentlichen Raum gemacht hat, was eben sozialen Fragen nachgeht, was mit unterschiedlichen Gruppen innerhalb der Stadt Zusammenarbeiten erzeugt hat. Ähnliche Projekte macht auch Rory Pilgrim. Und insofern war es ja eigentlich relativ naheliegend, ihn zu fragen, ob er sich vorstellen könnte, eine Auftragsarbeit für die Kunsthalle von Music hier in Mönchengladbach zu entwickeln.
Wie kann ich mir das denn jetzt genau vorstellen? Wurde beispielsweise ein Stück speziell für den Biennale-Raum komponiert?
Also der ist nicht Teil der Ausstellungspartitur, aber er wird ähnlich wie fast alle anderen Sammlungsräume bei uns auch eine Relation aufweisen. Also weil es gibt einfach ganz klare Sichtachsen bei uns. Wir haben sehr offene Strukturen in den Räumen. Manche sind klar etwas verwinkelter und andere sind eben sehr offen und man wird die Musik überall wahrnehmen und hören. Also alleine dadurch sind sie automatisch, ob sie es wollen oder nicht, mit der Ausstellung in Bezug gesetzt, sind sie einfach von den Grundgegebenheiten, die die Architektur hier auch einfach vorweist. Und was auf jeden Fall der Fall sein wird, ist aber, dass die Stücke wie in einer ganz normalen Kunstausstellung im engeren Sinne eigentlich auch, an unterschiedlichen Orten in den Ausstellungsräumen verortet sind. Also es gibt eine Arbeit von Philip Glass und die Arbeit von Philip Glass findet dann an einem spezifischen Ort statt und auch immer nur an diesem Ort. Genauso wie man ja auch in einer normalen Kunstausstellung ein Gemälde nur an diesem einen spezifischen Ort findet. Genauso wird es auch in der Kunsthalle für Music hier in Mönchengladbach sein, nur dass die Arbeiten halt nicht immer aktiviert sind, sondern eben nur einmalig am Tag zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Aktivierung finden.
Und gibt es dazu schon ein spezielles Programm?
Ja, das Ganze besitzt jetzt einen Plan, der in unserem Ausstellungsbegleitheft auch zu finden ist und der hoffentlich allen ein bisschen dabei helfen wird, sich in dieser Ausstellung zurechtzufinden, weil es ist einfach eine nicht ganz konventionelle Ausstellung in der Hinsicht und auch da sind wir einfach wahnsinnig dankbar, kann ich hoffentlich sagen, dass die Sparda einfach so ein Vertrauen in uns hat und in dieses Projekt, dass sie dieses Experiment und diese besondere Ausstellungsform unterstützt und fördert.
Und wie war das für dich beim Kuratieren, bei der Vorabarbeit, in der Absprache mit Ari?
Wir haben uns natürlich im Vorhinein der Ausstellung extrem viel in dieser Konstellation, Susanne Titz, Ari und ich und auch mit verschiedenen anderen hier im Team einfach im Vorhinein der Ausstellung hier getroffen, hatten Ortstermine, viele auch Zoom-Meetings, Ari aus seinem Studio in Berlin, wir hier im Museum und haben die Ausstellung natürlich entsprechend schon ein Stück weit vorbereitet, überlegt, welche Räume sind vielleicht auch interessant für dieses Projekt innerhalb des Hauses und wie könnte so eine Ausstellungschoreografie stattfinden. Klar, das hat nicht erst an dem Tag, an dem wir mit den Proben angefangen haben, hier im Haus wirklich erst begonnen, sondern das hat natürlich einfach schon viel früher angefangen und in vielen sehr langen Treffen, muss ich zugeben, die manchmal auch wirklich, wo man dann feststellt, wow, wir haben jetzt uns 5 Stunden lang sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt und indem man aber auch danach einfach so glücklich ist, wenn man gemerkt hat, was für einen Sprung das Ganze gemacht hat und was vorher irgendwie noch sehr abstrakt war, hat sich dann zu einem sehr viel klareren Bild formiert und klar, da haben wir so viele Ideen ausgetauscht, auch was Vorschläge von Ari betraf. Er hat eine neue Arbeit jetzt auch entwickelt für den Oberlichtsaal, also diesen Scharnierraum zwischen dem Polkeraum, zwischen dem Richterraum, zwischen dem Fluxusraum. Es wird eine Arbeit, die mit Postern funktioniert und eine Arbeit von ihm aufgreift, Anthem heißt die, auch eine von seinen zentralen Arbeiten, die von Beginn an im Songbook enthalten war und die er jetzt in einer Poster-Version neu aufnimmt, in der das Ensemble selber tapezieren wird auch, beziehungsweise diese Poster mit Kleister an die Wand bringen wird und jeden Tag die Ausstellungspartitur auf die Art und Weise vergrößern wird, verändern wird. Dieses Versatzstück von Anthem, was auf dem Poster ist, ja, neu arrangieren wird und in einen Cluster bringen wird, das eine neue Partitur erzeugen wird und auf die Art und Weise auch jedes Mal den Charakter oder die Form des Stückes beeinflussen wird. Und ja, das ist zum Beispiel eine Arbeit, die jetzt spezifisch für die Ausstellung eben neu dazugekommen ist. Und die eigentliche Ausstellung lebt schon davon, dass es im Moment stattfindet, dass das Publikum auch da ist. Wir können hier nicht viel mit Ausstellungsansichten erzeugen. Das kann eine Idee davon geben. Aber letztendlich ist weder ein Audiofile, was ein Musikstück, was Teil des Songbooks ist, irgendwie anteasert, weder das noch irgendwie ein Foto oder ein Video wirklich adäquat, um als Ersatz zu taugen für die Ausstellung. Von daher vielleicht nochmal einmal mehr eine Einladung an das Publikum, wirklich auch nach Mönchengladbach zu kommen und es sich anzuschauen, anzuhören, zu erleben.
Sag mal, das Songbook, was hat's denn damit auf sich?
Das Songbook ist eine Sammlung im Prinzip. Also so wie wir als Museum eine Sammlung von künstlerischen Arbeiten, von Kunstwerken besitzen, ist das Songbook nichts anderes als das, aber bezogen auf die Kunsthalle von Music. Das heißt, es ist die Sammlung der Kunsthalle von Music. Die Kunsthalle von Music residiert quasi als Institution, gastiert bei uns und das Songbook bildet deren Sammlung.
Ah, das erklärt das Nomadische.
Genau. Genau, es ist eine Sammlung, die in Form eines Buchs, das Partituren enthält, unterschiedliche Stücke damit versammelt. Das ist alles da drin enthalten und es wird weitergetragen. Es verändert sich auch. Wir haben jetzt auch eine neue Version nochmal des Songbooks, weil eben das Ganze in den letzten Jahren durch die verschiedenen Stationen, die die Kunsthalle von Music erfahren hat, natürlich immer mehr Inhalte, immer mehr Werke noch erfahren hat. Alle Werke, die auch in Auftrag gegeben wurden für die verschiedenen Orte, diese Commissions, auch die sind nachträglich dann in das Songbook eingegangen. Und so wird zum Beispiel auch eine Arbeit von Dominique González-Förster, die 2018 in Rotterdam in Auftrag gegeben wurde und dort eben zum ersten Mal gezeigt wurde. Auch die ist jetzt bei uns zum Beispiel zu sehen und ist mittlerweile eben Teil des Songbooks.
Jetzt weiß ich, dass Ari auch schon mit Leonard Bernstein zusammengearbeitet hat, vor vielen, vielen, vielen Jahren, mit den einstürzenden Neubauten und auch mit dem wunderbaren Choreograf Tino Siegel. Sind das dann auch Teile des Songbooks?
Von diesen dreien sind tatsächlich keine Arbeiten im Songbook enthalten. Das heißt natürlich nicht, dass das nicht trotzdem verwandte Stücke da drin sind. Also es ist eine sehr klar gewählte oder Ari hat ja verschiedenste KünstlerInnen und MusikerInnen auch speziell quasi eingeladen oder angefragt, ob sie bereit wären, dieses oder jenes Stück für die Sammlung der Kunsthalle von Music, für das Songbook zur Verfügung zu stellen, angesprochen. Und die drei sind in der Form jetzt nicht enthalten. Das heißt aber nicht, glaube ich, dass das nicht trotzdem inhaltlich viele Anknüpfungspunkte daran auch zu finden sind. Das müsste man jetzt im Detail nochmal betrachten und analysieren, um zu gucken, wo sind da eigentlich die Kontaktpunkte, weil die sind da. Über die KünstlerInnen, mit denen Ari in den letzten Jahren zusammengearbeitet hat, natürlich sind da einfach wahnsinnig viele Kontaktpunkte auch im Songbook erkennbar, definitiv.
Kontaktpunkt, das finde ich eine schöne Überleitung. Wie habt ihr zwei euch denn kennengelernt? Du hast ja gerade schon von Rotterdam erzählt. Und wenn ich richtig recherchiert habe, dann ist das ja jetzt hier gerade keine Premiere, sondern ihr seid Wiederholungstäter.
In Deutschland ist das eine Premiere auf jeden Fall.
Wir haben Akt 1,
Akt 1.
2022 gemacht.
Das ist alles zusammen konzipiert, das muss man auch sagen. Ne? Insofern.
Es ist wie eine Sinfonie.
Es ist wie eine Sinfonie, ne? Von Anfang an, weil ich glaube, wir sind erst im Gespräch gekommen, tatsächlich wegen Akt 1, wegen diesem Jubiläum vom Haus. Manchmal, man hat einen bestimmten Grund, man kommt ins Gespräch und ich weiß, es kam dann die sehr nette Einladung und Interesse, vielleicht zu diesem Jubiläum was zu machen. Ich glaube, ich fand das sehr schön und ich liebe dieses, das muss ich auch sagen, ich kenne das Haus schon länger und es ist ein Traum, wirklich, also ehrlich, das hier machen zu können, weil ich weiß ganz genau, ich saß unten auf so einem Couch für 6, 7 Jahren und dachte, wow, und also hier wäre Performance für Music, es wäre so toll. Also insofern ist es für mich wirklich ein Traum, dass wir es hier machen dürfen. Aber ich glaube, wir sind wie immer dann im Gespräch gekommen und gesagt, ja, das ist spannend, aber es ist ein bisschen eventhaft. Ich versuche ein bisschen wegzukommen von so einem einmaliges One-Off-Event. Dann sind wir im Gespräch, dass es vielleicht dann mehrere Akten hat, dass es sich über eine längere Zeit sich entfaltet, ein bisschen auch diese Kunsthalle für Music ein bisschen zu erweitern, dass eine für Akt 1, Akt 2, Akt 3, die dann Akt 1 dann eben an einem Abend war, draußen, so eine Auswahl von Stücke von mir, die dann das Publikum irgendwie, Akt 2 dann nämlich in anderer Form, Ausstellung, in Akt 3 wird dann eher ein Projekt, was in der Stadt, so eine Art Social Urban Project. Und das ist natürlich spannend, die drei verschiedene Formate, wenn man so will, aber in ein Haus, in eine Stadt und so, ja, mit vielen Gesprächen ist so eine Idee dann geboren.
Und du, liebe Susanne, wie habt ihr euch kennengelernt oder beziehungsweise wie bist du auf Ari aufmerksam geworden?
Es war zuerst die Arbeit, die ich erlebt habe bei Urbane Künste Ruhr und bei anderen Ereignissen, dass eben Musik, gerade auch von Ari Benjamin Mayers, in Ausstellungen auftauchte. Und dann entstand der Gedanke auch, das war dann auch sehr früh, dieses Konzept Kunsthalle for Music, was mich da interessierte, dass er ja die Musik so untersucht, wie in der Kunst ganz, ganz vieles Menschliches untersucht wird. Also die bildende Kunst hat ja irgendwann mal im 20. Jahrhundert begonnen, darüber nachzudenken, was ist das eigentlich alles, was wir tun? Joseph Beuys hat ganz viel darüber nachgedacht, wo wir herkommen und was die Rituale sind. Und viele andere Künstlerinnen und Künstler haben sich ja damit beschäftigt, was eigentlich so dieses Menschsein ist. Und die Musik, aber wie Ari Benjamin Mayers ja auch ebenso schön sagte, ist eigentlich immer weiterhin so souverän Musik geblieben. Und man hat ganz wenig Fragen sich in der Musik darüber gestellt, was ist denn das eigentlich, die Musik? Warum haben wir die Musik? Und welche verschiedenen Zusammenhänge gibt es auch für Musik? Und das ist etwas, was dann das Werk von Ari extrem interessant gemacht hat für mich, weil ich dachte, das ist eigentlich genau der Anschluss für vieles, was mich in der bildenden Kunst eh immer interessiert hat, beispielsweise auch zu analysieren und mal zu gucken, warum haben wir Architektur und welche Architektur ist gut und welche Architektur ist vielleicht auch für die Menschen immer schon ganz schlimm gewesen. Und darüber gibt es so vieles zu sagen. Und zum Schluss wird es auch so ein tolles anderes Erleben, wenn man sich einmal Gedanken darüber macht, auch das Spazierengehen, das Laufen, das Gehen, haben sich Künstlerinnen und Künstler in den letzten Jahren ganz viel Gedanken darüber gemacht. Und so ist eigentlich die Arbeit von Ari auch für mich hochinteressant geworden. Und diese Überlegung, dass wir nun jetzt hier eine Ausstellung machen, hat dann auch viel damit zu tun, dass eben Gianmarco Hoeg hierher kam und als ein Volontär mit einem tänzerischen Background, einem musikalischen Background, natürlich auch noch etwas ganz anderes hierher stellte, nämlich dass wir überlegen können, boah, wir gehen eigentlich viel fachkundiger damit um, zu überlegen, was ist denn dann die Rolle von Musik in einer Institution, die eigentlich der Kunst gehört. Und so entstand eigentlich auch mit und mit so etwas, was uns, ich würde sagen, wie logisch miteinander verbunden hat. Also wo so ein Konzept eigentlich entstand, wie so oft übrigens auch hier im Museum, eher aus Gesprächen und aus so etwas Tastendem als aus einem Vorsatz. Es ist dann nicht so, dass man denkt, wir machen da ein Projekt oder wir wissen auch schon, was das Projekt ist, sondern es entsteht etwas, ich nenne es meistens die innere Logik. Irgendwo entsteht da etwas und das bekommt dann diese Logik. Ganz zum Schluss wird es eine Komposition für die Stadt sein, ein neues Lied für die Stadt.
Genau. Gemeinsam mit Borussia Mönchengladbach?
Ja, das ist jetzt das Akt 3 Projekt, worauf wir jetzt gerade hinarbeiten und was tatsächlich nochmal einen sehr anderen Zusammenhang erzeugen wird. Ari hat es gerade schon angesprochen. Es ist ein Projekt, was in die Stadt hineingeht, was gleichzeitig auch hoffentlich ein sehr anderes Publikum erfassen wird und ansprechen wird, das hoffentlich am Ende des Tages auch seinen Weg zu uns ins Museum finden wird, wo das Projekt am Ende dann auch wieder seinen Weg zurückfinden wird.
Apropos Weg in euer Haus. Den heutigen Weg in das Museum habe ich dank der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West gefunden. deren freundlicher Unterstützung wir ja hier diese wunderbare Folge zu verdanken haben. Liebe Susanne, was zeichnet denn eure Zusammenarbeit mit der Sparda Stiftung aus?
Wir haben in den vergangenen Jahren schon mehrfach die großartige Unterstützung dieser Stiftung erhalten. Und es waren eigentlich immer Projekte, in denen wir dann an einem Tag nochmals gemeinsam mit der Stiftung ein besonderes Ereignis realisieren konnten. Und das war einmal mit Jutta Köther, dann mit Alexandra Birken. Jetzt ist es mit der Kunsthalle für Music so, dass ein Abend dann noch einmal ganz, ganz andere Facetten aufmacht. Das ist eigentlich so, dass diejenigen, die als KünstlerInnen bei uns eingeladen sind, dann nochmals etwas ganz anderes realisieren an solch einem Abend. Und die Sparda Stiftung hat uns eigentlich immer wieder darin geholfen, Produktionen zu machen. Also man muss sich das so vorstellen, dass eine Ausstellung bei uns eigentlich in den seltensten Fällen aus fertigen Objekten besteht, sondern fast immer bedeutet, dass man etwas vor Ort produziert. Und dies zu tun, ist für Förderer oft so, dass sie gar nicht wissen, ja, was fördern wir denn? Wir wissen noch gar nicht, wie das aussieht, was dabei rauskommt. Und da haben wir mit der Sparda einfach wunderbare Förderer, weil sie denken, das wird schon interessant werden, was dabei rauskommt, auch wenn wir es jetzt noch nicht wissen.
Sehr vertrauensvolle Förderer.
Ja. Und ihr, liebe HörerInnen, Kalender zücken, denn am 16. Mai findet hier im Museum Abteiberg von 17 bis 23 Uhr bei freiem Eintritt die Kunsthalle for Music Sparda-Nacht statt. Euch erwarten Führungen zur Ausstellung Kunsthalle for Music und zur Architektur von Hans Hollein, Gespräche mit Susanne, Gianmarco und Ari und natürlich ganz viel Kunst und Konzerte. Getränke und Snacks stehen natürlich auch parat. Und du, lieber Ari, eine Bitte habe ich noch, so ganz zum Schluss. Magst du uns ein Soundfile von Kunsthalle for Music zur Verfügung stellen, welches wir hier an diese Folge anfügen, sodass die HörerInnen auch in den Genuss der Komposition kommen?
Ja, dass wir ein bisschen was spielen von einer Probe, dass man ein bisschen was hört, ja, von einer Probe, klar.
Dankeschön.
Ja, bitte.
Vielen Dank für eure Zeit und dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Das war's für heute. Die nächste Folge erscheint in einer Woche. Und um sie nicht zu verpassen, folge der Die Leichtigkeit der Kunst gerne auf deiner Podcast-App. Wenn dir diese Folge gefallen hat und dir auch die weiteren Episoden zusagen, dann hinterlass doch gerne 5 Sternchen sowie eine wohlgesonnene Bewertung. Ich freue mich auch über Empfehlungen, Fragen, Kritik und natürlich auch weitere Themenvorschläge oder GesprächspartnerInnen. Dazu kannst du gerne die Social-Media-Kanäle von Die Leichtigkeit der Kunst nutzen oder eine E-Mail an folgende Adresse schreiben. info@dieleichtigkeitderkunst.de. Danke fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal. Deine Claudia.